Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hier im wunderbaren Ulm. Alle vier Wochen gibt es um 17 Uhr am Donnerstag die Stunde, die Sendung Eine Stunde mit, wo wir immer einen Gast der Universität eingeladen haben. Und heute freue ich mich sehr, dass der Herr Professor Timo Jakob bei uns ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie waren ja schon mal da und haben Ihre Elektrochemie vorgestellt. Ja? Weiß natürlich jeder von unseren Hörern noch.
Und genau, genau.
Jetzt machen wir aber mal etwas ganz anderes. Jetzt werden wir etwas Lokalpatriotismus verbreiten, denn wir haben uns ein Thema angenommen, das ihr Hobby und Leidenschaft ist, kann man sagen, oder?
Das kann man so sagen, ja, genau.
Genau. Und zwar geht es um nichts Geringeres als um die Relativitätstheorie von dem guten Ulmer Albert Einstein. Viele haben schon von ihm gehört, viele haben auch von der Relativitätstheorie gehört. Ich behaupte jetzt mal frech, die allerwenigsten werden tiefer sich mit der Materie beschäftigt haben. Und deshalb wird der Herr Jakob jetzt in der nächsten 58 Minuten uns Physiklaien erklären, was hat's denn mit dieser Relativitätstheorie auf sich, warum ist die so spektakulär, stimmt die überhaupt noch, vielleicht hat man die ja auch mittlerweile über den Haufen geschmissen oder so. Ja? Also es geht jetzt eine Stunde um die Relativitätstheorie. Wir fangen biografisch an, haben Sie gesagt. Ne?
Genau, aber vielleicht möchte ich vorher sagen, Sie hatten ja sehr mutig auf der Webseite geschrieben, dass ich jetzt versuche, in einer Stunde die Relativitätstheorie zu erklären. Ich denke, das kann man gleich relativieren, denn die ist doch relativ schwierig, aber wir können uns in einer Stunde mit sehr interessanten Effekten der Relativitätstheorie beschäftigen.
Gut, machen wir das.
Ja, vielleicht ein bisschen zum Lebenslauf von Einstein. Seine Eltern, sein Vater Hermann Einstein kam 1969 nach Ulm, heiratete dort 1876 die Pauline Koch und die lebten dann hier in Ulm in der Bahnhofstraße B135. Das ist dieses Haus, was es nicht mehr gibt, aber da steht, glaube ich, noch das Einstein-Monument dort. Und dort wurde Einstein am 14. März 1879 geboren. Seine Verbindung zu Ulm, das wird ja manchmal etwas kontrovers auch diskutiert, aber er selber, das finde ich eigentlich sehr schön, hat zu seinem 50. Geburtstag in einem Interview bei der Ulmer Abendpost selber gesagt, hier zitiere ich mal, die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens. So gedenke ich Ulm in Dankbarkeit, da es edle künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet. Ich denke, das ist sehr schön und da kann sich jeder Ulmer freuen. Aha. Über die Verbindung hier. Dann, es dauerte aber nur ein Jahr, also er war ein knappes Jahr alt, da sind die Eltern mit ihm nach München gezogen. Und wie unser Präsident der Universität immer sagt, in den ersten Monaten wird natürlich der Grundstein für das gesamte Leben gelegt. Und deswegen war seine Zeit hier in Ulm ja so besonders wichtig. Und sein Vater hat dann in München eine Fabrik für elektrische Geräte gehabt und hat auch dort Kraftwerke beliefert. Und das Interessante ist, während seiner Jugend, also Einsteins Jugend, war eigentlich eine Hochbegabung nicht abzusehen. In der Zeit, er hatte zwar sehr gute Leistungen in Naturwissenschaften, Sprachen, die lagen ihm nicht so sehr. Dann vielleicht die Musiker wird freuen, dass er Violine gespielt hat. Er hat 1884 mit der Violine begonnen, ist in München dann zur Volksschule gegangen, hat dort das Luitpold-Gymnasium besucht, war aber so ein bisschen, ja, ein kleiner Revoluzer, würde ich mal sagen, in der Schule, hat dann auch einen Streit gehabt mit dem Schuldirektor und hat sich mit den Lehrern nicht so ganz verstanden und hat dann 1894 die Schule dort abgebrochen. Seine Eltern waren schon einige Zeit vorher nach Mailand, aus beruflichen Gründen nach Mailand gezogen und er ist dann 1894 dann auch nach Mailand der Familie hinterhergezogen und hat dort in der Firma des Vaters geholfen. Da hat er interessanterweise mit 16 schon seine erste wissenschaftliche Arbeit geschrieben, die hieß über die Untersuchung des Ätherzustandes im magnetischen Feld. Die hat er dann seinem Onkel nach Belgien geschickt und zur Begutachtung, da ist aber, glaube ich, nicht weiter viel draus geworden. Dann 1895 hat er sich an der ETH Zürich beworben, um Physik zu studieren, im Gegensatz zu den Bemühungen seines Vaters. Der wollte gerne, dass er Elektrotechnik studiert und dann die Firma übernimmt. Er wollte aber unbedingt Physik studieren, wurde dort aber abgelehnt, weil er hatte nicht die nötige Schulreife und musste deswegen eine Aufnahmeprüfung machen, war mit 16 der jüngste Teilnehmer dieser Aufnahmeprüfung bis dato, war aber nicht erfolgreich, was eher an den mangelnden Französischkenntnissen lag. Und vielleicht auch interessant, er hat dann 1896 die württembergische beziehungsweise dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben und war 5 Jahre staatenlos, habe ich gelesen. Das ist sehr interessant. 1896 hat er dann in der Schweiz die Matura an der Kantonsschule in Aarau nachgeholt. Da ist auch interessant in seinem Matura-Zeugnis, also was im vergleichbar ist mit dem Abitur, findet sich 5-mal die Note 6 auf dem Zeugnis. Und das in der Schweiz damals war das die Bestnote. Das wurde von einigen Biografen relativ falsch interpretiert. Deswegen hört man häufiger ja auch, Einstein war schlecht in der Schule und ist sitzen geblieben. Das entspricht aber nicht wirklich der Wahrheit. Ganz im Gegenteil, er war ein sehr, sehr, sehr guter Schüler. Die Sprachen haben es ihm auch zum Abitur immer noch nicht so angetan. Ich glaube, da hat er eine 3 gehabt. Er hat dann studiert und zwar an der Schule für Fachlehrer des Polytechnikums in Zürich, hat dort Mathe und Physik studiert. 1900 hat er dann das Diplom als Fachlehrer bekommen und hat sich danach beworben. Er wollte danach als Assistent an der Universität, das war aber erfolglos. So hat er sich dann als Hauslehrer in Winterthur, Schaffhausen und in Bern durchgeschlagen und hat dann 1901 die Schweizer Staatsangehörigkeit angenommen. Und wurde dann 1902, das wissen vielleicht einige von Ihnen, wurde dort am Berner Patentamt, das hieß dann damals noch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, hat er dann eine Stelle bekommen, nachdem er empfohlen wurde, und zwar eine Anstellung als technischer Experte 3. Klasse. Das Interessante war, dass er dort eigentlich die Zeit und Muße hatte, sich mit Wissenschaft ohne Druck und ohne Aufwand zu wirklich geistig frei zu beschäftigen, hat während dieser Zeit auch bis 1904, also fast 4 Jahre, hat er sich regelmäßig getroffen mit Philosophiestudenten, und zwar Maurice Sullivan und Konrad Habicht. Die haben sich einmal pro Woche wirklich abends getroffen und haben stundenlang einfach diskutiert. Diese Gruppe wurde dann irgendwie bekannt als die Akademie Olympia. Das muss man sich heute mal vorstellen. Es treffen sich drei junge Menschen, die würden heutzutage eher ihr Handy zücken und 3 Stunden WhatsApp schreiben und nach 3 Stunden sagen, es war schön, dich wieder mal gesehen zu haben. Das war damals anders. Also die haben wirklich ganz frei philosophiert. Und interessanterweise sind aus diesen Philosophierunden mit seinen Freunden dort sehr, sehr wichtige, interessante Thesen und Ideen erwachsen, die dann später auch in seine Arbeiten einflossen. Dann 1903 hat er geheiratet, die Mileva Maric, mit der er dann später auch 3 Kinder hatte. Und dann kam das Jahr 1905. 1905, er war damals 26 Jahre alt, eigentlich so eine Sternstunde in der Wissenschaft. In der 1905 hat er einige seiner wichtigsten Arbeiten aufgestellt. Man nennt auch gerne das Jahr 1905 das Annus Mirabilis, also das Wunderjahr. Da kann man einerseits sagen, zum Beispiel 17. März 1905 hat er eine Arbeit zum photoelektrischen Effekt. Das heißt, es geht darum, man scheint mit Licht auf eine Oberfläche und kann dort Elektronen aus der Oberfläche rauslösen. Die Publikation hatte dann, die haben immer so nette Namen gehabt früher. Die Publikation hieß über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Ja, da möchte man nicht glauben, dass es um den photoelektrischen Effekt geht, aber das war doch in der Tat so. Dann kurze Zeit später, also wirklich nur 1,5 Monate später, am 30. April, hat er seine Dissertation eingereicht, die hieß Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen. Da hat er sich mit Zuckermolekülen beschäftigt und hat die Größe der Zuckermoleküle in Lösung berechnet und daraus eine der wichtigen Konstanten in der Chemie abgeleitet, die Avogadro-Konstante. Dann 11. Mai, also auch wirklich nur 12 Tage später, kam eine auch wichtige Arbeit zur Brownschen Molekularbewegung. Kennen vielleicht einige von der Schule. Das heißt, wenn man Teilchen irgendwie hat, die verfolgen immer eine Unruhe, immer eine Bewegung. Und die zu beschreiben, damit hat er sich dort beschäftigt. Die Arbeit hatte auch wieder so einen netten Namen. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierenden Teilchen. Das ist, glaube ich, für jeden relativ schwer zu verdauen. Aber es geht um die Brownsche Molekularbewegung. Und dann, kurze Zeit später, am 30. Juni, kamen zwei ganz wichtige Abhandlungen. Das einmal zur Elektrodynamik bewegter Körper. Und kurze Zeit später ein Nachtrag mit dem Titel »Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?« Die Publikationen waren damals alle auf Deutsch noch, da war die Wissenschaftssprache noch Deutsch. Und diese beiden Arbeiten zusammen bilden das, was wir eigentlich heute als die Relativitätstheorie beziehungsweise die spezielle Relativitätstheorie nennen und enthalten auch erstmalig die berühmte Gleichung E gleich mc². Die kommt genau da drin vor.
Können wir jetzt schon auflösen, was es bedeutet, oder kommt es am Ende erst hin?
Wir können da später von reden, aber ich kann es auch jetzt sagen, vielleicht, ich meine, E gleich mc Quadrat, wo es herkommt, worauf die spezielle Relativitätstheorie basiert, das können wir, glaube ich, später machen. Interessant ist an der Gleichung, die sich da ableiten lässt, dass, wenn man E gleich mc Quadrat, ist natürlich, sieht sehr schön aus, die Gleichung, also allein von dem künstlerischen Aspekt.
Und ist sehr übersichtlich.
Sehr übersichtlich, ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, da kommt eigentlich noch ein zweiter Term drin vor, wenn man sich um bewegte Objekte kümmert, dann kommt noch der Impuls mal der Lichtgeschwindigkeit drin vor. Aber wenn es ruhende Objekte sind, ist E gleich mc Quadrat die richtige Gleichung. Und links steht eine Energie. Und auf der rechten Seite der Gleichung, und der Gleichung heißt ja immer auf der linken Seite, ist wirklich das Gleiche wie auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite steht die Energie, E, auf der rechten Seite steht m mal c². C² ist die Lichtgeschwindigkeit, das ist eine Konstante, die ändert sich also nicht. Also was sich nur ändern kann auf der rechten Seite ist das m, und m ist die Masse. Das heißt, links die Energie, rechts die Masse. Deswegen wird die Gleichung auch gerne genannt Äquivalenz von Energie und Masse. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist wirklich äquivalent. Das heißt, Energie ist Masse oder Masse ist Energie. Und daraus folgen ganz, ganz interessante Schlussfolgerungen. Ich meine, das ist die Grundlage der Kernfusion, der Kernspaltung, der ganzen Elementarteilchenphysik, basiert im Endeffekt darauf, dass Masse und Energie äquivalent sind.
Aber wenn es jetzt doch so einfach und einleuchtend ist, warum ist denn da vorher keiner drauf gekommen?
Das ist schon sich schwer vorzustellen. Ich meine, dass ich Masse komplett in Energie umwandeln kann. Ich meine, das ist beispielsweise das, was man in Teilchenbeschleunigern macht. Einige von Ihnen kennen vielleicht das CERN in der Schweiz. Da werden Teilchen unterirdisch auf Ringbeschleunigern sehr, sehr, sehr schnell beschleunigt auf nahezu Lichtgeschwindigkeit. Dadurch werden die sehr schwer. Und wenn man die aufeinander knallt, dann werden diese Teilchen, das sind zwei Stück beispielsweise, die dann miteinander kollidieren, wie im Autounfall, und plötzlich sind die weg. Weil die Masse dieser beiden Teilchen hat sich komplett in Energie umgewandelt und man sieht gar nichts mehr. Und kurze Zeit später wandelt sich die Energie, die immer noch da ist, aber die man nicht sehen kann, die macht wieder Masse. Das heißt, aus dieser Energie werden ganz neue Teilchen generiert und die kann man nachweisen. Beispielsweise haben Sie bestimmt alle dieses Higgs-Boson vor einigen Jahren gehört, was dann irgendwie da am CERN nachgewiesen wurde. Und das ist genau so einem Experiment entstanden. Das heißt, man knallt zwei Teilchen, die man sehr gut kennt, aufeinander mit hoher Masse und erschafft im Endeffekt neue Teilchen aus der Energie, die eine höhere Masse haben können. Aber im Endeffekt wird kurzzeitig die Masse in Energie umgewandelt und die Energie formiert sich dann wieder in Masse.
Und wie kam jetzt dann der Einstein 1905 drauf, wo es noch kein CERN und keine Versuche gab oder solche Versuche, mal das noch nicht so messen konnte? Hat er sich nur hingesetzt und gerechnet oder hat er eine Eingebung gehabt oder wie hat er das hergeleitet?
Na, es gab ja schon einige Vorexperimente und ich denke, dass die wichtigsten Experimente kamen aus der Bewegung der Erde beispielsweise. Es gab damals das Verständnis, dass wir die Erde oder alles um uns herum, wir bewegen uns in dem sogenannten Äther. Das war dieses Äthermodell. Das ist so ähnlich wie, wenn wir sprechen und die Schallwellen brauchen ein Medium, in dem sie sich fortbewegen, und das Medium ist die Luft. Das heißt, unsere Schallwellen bewegen sich, also was wir sprechen, bewegt sich in der Luft. Deswegen kann es sich maximal mit der Geschwindigkeit der Wellen in der Luft bewegen, und das ist die Schallgeschwindigkeit. Ne? Die ist ungefähr 300 Meter pro Sekunde. Also noch relativ überschaubar. Deswegen zählen die Kinder auch immer die Sekunden beim Gewitter, weil das Licht doch sehr viel schneller ist. So war auch damals die Idee, dass alles andere, zum Beispiel elektromagnetische Wellen wie das Licht, bewegen sich auch in einem Medium. Und dieses Medium ist der Äther. Eigentlich alles bewegt sich in diesem Medium, und das ist komplett um uns herum. Mhm. Und so würde es natürlich auch bedeuten, dass die Geschwindigkeit des Lichtes von der Bewegung in diesem Äther abhängt. Und da gab es Experimente, zum Beispiel der Herr Michelson, der hat ein Experiment gemacht, das war 1881. Und in diesem Experiment hat er, das war in Potsdam übrigens, der war da zu Besuch in Potsdam, und hat das sogenannte Michelson-Experiment gemacht. Das heißt, man geht mit einer Lichtquelle, strahlt man in zwei Richtungen, einmal nach vorne und einmal nach rechts. Also die beiden Richtungen sind 90 Grad, sind genau senkrecht aufeinander, und strahlt das Licht auf den Spiegel. Und das wird dort reflektiert und kommt wieder zurück. Und dann guckt man sich an, wie lange hat das Licht gebraucht, um den Spiegel vor mir und den Spiegel rechts von mir, die genau denselben Abstand haben, zu erreichen. Und guckt sich dann an, wie ist der Zeitunterschied des Ankommens der beiden Lichtstrahlen von vorne und von rechts. Und wenn wir uns natürlich jetzt durch den Äther bewegen, dann würde es bedeuten, in eine Richtung, bewegen wir uns ja in den Äther. Das heißt, wenn der Äther das Medium ist, in dem sich die Luft, das Licht bewegt, dann würden wir uns als Erde natürlich in diesen Äther, das heißt auf das Licht zubewegen, wenn es sich auf uns wieder nach der Reflexion im Spiegel wieder auf uns zubewegt. Wohingegen das Licht, was wir nach rechts geschickt haben, das wäre unabhängig davon. Das heißt, es müsste ein Unterschied in der Ankunftszeit der Lichtstrahlen nach vorne und nach rechts sich ergeben. Und das hat sich nicht ergeben. Und dann dreht man das ganze Experiment um 90 Grad, weil man weiß ja nicht, wie bewegt sich jetzt die Erde durch diesen Äther. Hat man das komplette Experiment um 90 Grad gedreht und hat auch keinen Unterschied gesehen. Und in Potsdam, das war relativ überschaubares Experiment, das war auch nicht so ganz genau. Und ein paar Jahre später, 1887, hat dann Michelson mit seinem Kollegen Morley in Cleveland in Ohio dieses Experiment nochmals gemacht. Die haben das dann auf dem Marktplatz, das war eine relativ große Apparatur, die war dann auf so einem Quecksilbersee. Während das Experiment lief, wurde auch die komplette Infrastruktur in der Stadt lahmgelegt. Also es durfte keine Straßenbahn fahren, gar nichts, um nicht das Experiment zu verfälschen. Und da wurde halt sehr genau herausgestellt, dass im Endeffekt das Licht, was man nach vorne und nach rechts geschickt hat, immer gleich ist. Das heißt, die Geschwindigkeit des Lichtes schien unabhängig zu sein von der Richtung, in der sich das, in der ich es ausgestrahlt habe.
Also darauf hat dann Einstein schon zurückgeworfen, aber er selber hat ja keine Experimente gemacht, oder?
Er selber hat keine Experimente gemacht. Das waren im Endeffekt viele Experimente existierten schon, die einfach keine Erklärung hatten. Mhm. Wie zum Beispiel dieses, ja. Und da gab es natürlich schon Ideen von Lorenz und so. Aber Einstein hat im Endeffekt auf diesen Michelson-Morley-Experiment zwei ganz, ganz wichtige fundamentale Prinzipien aufgestellt. Das eine ist das sogenannte Relativitätsprinzip. Und das sind diese beiden, also die werde ich gleich nochmal nennen, das sind die im Endeffekt die Grundlage für die komplette spezielle Relativitätstheorie bilden. Das heißt, diese beiden, die kann man auch in Worten sehr schön fassen. Wenn man die in Mathematik umsetzt, dann kommt auch gleich E gleich mc Quadrat raus. Und das eine ist halt das Relativitätsprinzip, das im Endeffekt sagt, die Naturgesetze nehmen in allen Inertialsystemen die gleiche Form an. Das klingt für uns logisch. Relativ logisch. Ein Inertialsystem ist ein System, was nicht beschleunigt ist. Das heißt, wenn ich im Auto sitze und fahre 50 Stundenkilometer konstant, dann ist das ein Inertialsystem. Wenn ich bremse, ist es nicht mehr. Mhm. Wenn ich Gas gebe, auch nicht mehr. Es muss sich konstant bewegen. Und in einem gleichförmig bewegten, das nennt man gleichförmig bewegt, in einem gleichförmig bewegten System sind die Naturgesetze alle gleich.
Aber warum sollten sie anders sein? Oder ist es jetzt nur das Wissen aus unserer heutigen Zeit?
Warum sollten sie gleich sein?
Okay, gut.
Ja, genau. Und das kam, das war auch eine Sache, die er halt mit seinen, während seiner Philosophiestunden da in der Akademie Olympia, da hat sich das schon herauskristallisiert. Und die zweite Annahme ist, die dann natürlich direkt aus dem Experiment von Michelson und Morley kommt, ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit hat immer im Vakuum eine Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Deswegen sagt man ja, eine Sekunde ist 7,5 Mal um die Erde oder sowas. Ja. Und das ist völlig egal. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer im Vakuum gleich. Egal in welche Richtung, egal wo, in welchem System, welchem Bezugssystem, es ist immer dieselbe Geschwindigkeit. Und das werden wir gleich einige Dinge sehen, wo das gar nicht so, ja, so offensichtlich ist.
Denn und beispielsweise. Warum, ganz kurz noch, aber warum nur im Vakuum?
Naja, durch ein Medium ist das Licht etwas langsamer.
Okay, weil dann irgendwelche äußeren Kräfte dann rein.
Es ist einfach die Wechselwirkung. Man hat natürlich Licht, sind ja auch dann irgendwann Lichtteilchen, die Photonen, die wechselwirken und dadurch gibt es eine gewisse Abbremsung. Okay. Ja. Und in Medien ist das, im Wasser sieht man das beispielsweise, führt ja dann auch zur Lichtbrechung. Mhm. Ja, es ist etwas langsamer.
Okay, gut, also im Vakuum gleich.
Genau, im Vakuum in alle Richtungen gleich. Und das hat natürlich dann diese komplette Äther-Hypothese über den Haufen geworfen. Das heißt, Einstein kam jetzt völlig unabhängig ohne Äther aus. Und das war natürlich revolutionär für die gesamte Wissenschaft, weil alle haben natürlich irgendwie gedacht, naja, wir bewegen uns in einem Medium. Und Einstein hat jetzt gesagt, das Medium brauche ich nicht. Ja. Und aus diesen beiden Prinzipien, also diesem Relativitätsprinzip, die Naturgesetze sind in allen Systemen, Inertialsystemen gleich und die konstante Lichtgeschwindigkeit, da folgen dann die ganzen witzigen Effekte der speziellen Relativitätstheorie.
Witzige Effekte?
Ja, da können wir gerne mit beginnen. Das Wichtigste ist natürlich die sogenannte Zeitdilatation, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das heißt, wenn man zusammenfasst, dass bewegte Uhren gehen langsamer. Oder wenn man es etwas formaler ausdrückt, das heißt, bewegt sich eine Uhr an einem Satz synchronisierter Uhren vorbei. Und dieser Satz, der soll in einem Inertialsystem ruhen. Das heißt, ich habe verschiedene Uhren, die stehen und ich flitze mit einer bewegten Uhr dran vorbei. Dann geht die bewegte Uhr im Vergleich zu den anderen langsamer. Das bedeutet, wenn Sie jetzt an mir vorbeilaufen, relativ schnell, und ich schaue auf Ihre Uhr, dann geht Ihre Uhr langsamer.
Aber für unsere Zeiteinheiten ist es nicht ausschlaggebend, wenn man in Sekunden rechnet, schätze ich mal, ne?
In Sekunden nicht, aber die Größenordnungen sind dann eher so im Bereich von 10 hoch minus 9, das heißt im Bereich von Nanosekunden, das heißt 0, und dann kommen 9 Nullen und dann kommt irgendwo eine Zahl dahinter. Das sind die Zeitunterschiede. Mhm. Das hat man dann auch versucht irgendwie nachzumessen. Da gab es dann ganz interessante Experimente oder schöne Experimente. Das eine ist zum Beispiel dieses Maryland-Experiment, das war 1975, da ist man mit dem Flugzeug 20 Stunden lang mit 500 Stundenkilometer geflogen und hatte dann eine Atomuhr dabei, hatte die vorher synchronisiert mit der Atomuhr, die halt auf der Erde war, und hat dann hinterher geschaut, wie groß ist der Unterschied. Und der Unterschied war halt dann 74 Nanosekunden. Also 0, und dann kommen 8 Nullen und dann 4,7 Sekunden.
Also hat man 70 Jahre gebraucht, um das dann experimentell zu bestätigen?
Ja, das hat einige Zeit gedauert. Mhm.
Aber der Einstein hat das damals schon gewusst, er hatte recht gehabt.
Ja, man hat das auch schon etwas früher gemessen. Also es gab noch andere Effekte, die jetzt etwas früher nachgewiesen wurden. Aber die Zeitdilatation auf diese Genauigkeit zu messen, kam eigentlich eher mit dem Aufkommen der Atomuhren. Und so alt sind die noch nicht. Ja. Dann, ich hatte es gerade gesagt, Elementarteilchen sind auch so eine Sache. Da hatte man, das wurde 1941 schon gemessen. Beispielsweise wir haben natürlich im Weltall eine gewisse Strahlung, der wir permanent ausgesetzt sind, und unser Erdmagnetfeld schützt uns ja davor. Aber diese Strahlung wechselwirkt natürlich trotzdem mit der Erdatmosphäre und erzeugt dort kleine Teilchen. Und diese, um die es hier geht, das sind die sogenannten Myonen, also Elementarteilchen, die man Myonen nennt. Die sind sehr ähnlich den Elektronen, die wir aus den Atomkernen kennen, in ihren Eigenschaften. Ihre Masse ist aber ungefähr 207-fach größer. Und die werden dort erzeugt und zerfallen ganz, ganz schnell wieder. Und die zerfallen so schnell, dass sie eigentlich gar nicht die Erde erreichen würden. Aber trotzdem kann man die auf der Erde nachweisen. Das liegt halt daran, dass für die die Zeit langsamer läuft. Ja? Und deswegen kann man die auf der Erde nachvollziehen. Interessant ist natürlich, wenn man jetzt natürlich sagt, okay, alles ist auch der Zeitunterschied der bewegten Uhr. Bewegte Uhren sind langsamer, das ist auch relativ. Denn wenn Sie sich mit Ihrer Uhr an mir vorbei bewegen, dann würde ich jetzt sehen auf Ihrer Uhr, die ist langsamer. Wenn Sie aber gleichzeitig auf meine Uhr schauen, dann würden Sie ja denken, ach, ich bewege mich an Ihnen vorbei und dann würde meine Uhr langsamer gehen.
Das Wechselwirkung halt dann, ja.
Das ist relativ. Das heißt, unsere beiden Uhren zeigen was Unterschiedliches. Und das ist nicht nur, dass die Uhren das so zeigen, das ist in der Tat so. Das heißt, jeder hat seine eigene Zeit. Und deswegen nennt man auch, spricht man gerne von der Eigenzeit. Und ich jetzt selber, ich weiß natürlich örtlich, wo ich bin, also Raum, ich weiß jetzt meine XYZ-Koordinate, also ich sitze jetzt hier im Studio, das weiß ich sehr genau. Sie sitzen in der Nähe und meine Kollegen sitzen woanders. Das heißt, jeder hat seine eigene Raumkoordinate, aber aus der Relativitätstheorie folgt, dass auch jeder seine eigene Zeitkoordinate hat. Das heißt, jeder hat seine eigene Zeit. Wenn ich mich also sehr schnell bewegen würde, dann würde meine Zeit anders laufen als Ihre. Deswegen spricht man gerne davon, dass es nicht nur Raum und Zeit getrennt gibt, sondern es gibt die sogenannte Raumzeit. Mhm. Und Raum kann ich ja in drei Koordinaten darstellen, also in nach vorne, nach rechts und nach oben. Das sind meine drei Raumrichtungen. Jetzt gibt es aber noch die Zeitkoordinate und deswegen spricht man halt von dem vierdimensionalen Raum, denn die Raumzeit ist plötzlich vierdimensional. Und da musste man sich natürlich ganz neue Transformationen einfallen lassen. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, wie kann ich von Ihrem System in mein System irgendetwas hin und her rechnen? Das kann man, wenn man nur den Raum betrachtet, hat Galilei das schon in der sogenannten Galilei-Transformation geliefert. Für Vierervektoren, also für die Raumzeit, von der ich gerade gesprochen habe, da geht das dann mit der Lorentz-Transformation. Das heißt, der Herr Lorentz hat da auch sehr, sehr viel gemacht. Und hätte Einstein nicht die Relativitätstheorie aufgestellt, 1905, hätte kurze Zeit später Lorentz dasselbe gemacht.
Aber hat dann der Einstein quasi dem Galileo unterstellt, ungenau gearbeitet zu haben, weil er diese vierte Komponente weggelassen hat?
Nein, das nicht, sondern er hat einfach genauer hingeguckt, sage ich mal. Das heißt, im Endeffekt ist natürlich, wenn wir unser normales Leben hier anschauen, dann ist die Galilei-Transformation die Näherung, mit der wir zurechtkommen. Und wenn Einstein jetzt sagt, okay, mich interessiert jetzt nicht die neunte Nachkommastelle, dann ist in nullter Näherung ist dann auch wieder die Galilei-Transformation die richtige.
Also für unser tägliches Leben ist jetzt diese Relativitätstheorie nicht ganz so entscheidend, weil ich mich jetzt selten so an Ihnen vorbei bewege und die 0,00009 Unterschied Ihrer Uhr begutachten muss.
Genau,
kommt das heißt, Leben selten vor.
Diese ganzen Effekte sehen wir, merken wir eigentlich gar nicht. Die merken wir vielleicht indirekt. Ganz interessant, ich meine, wer vielleicht sich trotzdem mal überlegen möchte, wie wären denn die Effekte, würden wir sie spüren können. Da gibt es ein sehr schönes Buch von dem Herrn Gamow, ein Physiker, ein russischer Physiker, der viel zur Atomphysik gemacht hat. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Mr. Tompkins wundersame Reise durch Kosmos und Mikrokosmos. Und dort werden die unterschiedlichen Theorien zu dieser Zeit, das ist die Kosmologie oder die Quantentheorie oder auch die Relativitätstheorie, die werden dort besprochen. Und dort gibt es immer den Mr. Tompkins, das ist ein Mitarbeiter einer Bank, der interessiert sich halt für Wissenschaften, geht an der Uni, hört sich dann abends Vorträge an der Uni an. Dort ist dann der weißhaarige Professor, der dann hochtrabende Vorlesungen hält über diese neuen Theorien. Und der Mr. Tompkins fällt dann immer in Schlaf, relativ schnell. Und im Traum erscheint ihm dann dieser Professor. Und in den Träumen jeweils, beispielsweise in der Relativitätstheorie, ist er dann in einer Welt, in der diese Naturkonstante, die halt diese Theorie ausmacht, und bei der Relativitätstheorie ist die Naturkonstante die Lichtgeschwindigkeit, die ist dann auf 70 oder 80 Kilometer pro Stunde verändert. Und dann sind die ganzen Effekte, die man eigentlich normalerweise gar nicht sieht, weil die Effekte so klein sind, die sind dann natürlich in dem Buch sehr viel größer und spürbar. Also es ist ein sehr schönes Buch, kann man gerne mal lesen.
Also so ähnlich wie wenn ich mich jetzt auf einem anderen Planeten befinde, wo die Anziehungskraft anders ist.
Dann beispielsweise, ja, beispielsweise. Die müsste natürlich sehr, sehr anders sein. Mhm. Also würde es uns eher, glaube ich, zerreißen. Aber wenn ich die Lichtgeschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde auf 80 Kilometer pro Stunde ändere, ist das natürlich schon eine gravierende Änderung. Aber dann sieht man halt diese Effekte, dass der Radfahrer dann plötzlich verzerrt ist. Und da gibt es dann, oder auch, dass die Uhren anders laufen. Und das wird sehr schön in diesem Buch dargestellt.
Mhm. Sind wir jetzt mit der speziellen, haben wir das ja schon so einigermaßen griffig definiert, zusammengebracht? Oder gibt es da noch Essentielles dazu
zu anzufügen? Es gibt noch eine sehr interessante Sache, das ist das sogenannte Zwillingsparadoxon. Ja, wie es sagt, ist halt ein Paradoxon, was im Endeffekt natürlich aussagt, wenn die bewegte Uhren langsamer sind, dann würde es ja bedeuten, dass wenn zwei Zwillinge, die fast gleich aussehen, gleich alt sind, der eine steigt in die Rakete und würde jetzt wegfliegen zu irgendeinem Planeten und würde, weiß ich nicht, 20 Jahre in die eine Richtung zu einem Planeten fliegen, würde dann die Rakete umdrehen, würde zurückkommen und dann ist der Zwilling auf der Erde ist 40 Jahre älter geworden und weil der natürlich nahezu Lichtgeschwindigkeit in seiner Rakete hatte, ist der Zwilling, der ausgestiegen ist, vielleicht nur ein Jahr älter. Das heißt, man kommt hier an und die beiden Zwillinge sind natürlich vom Alter sehr stark unterschiedlich.
Also wäre das dann für die ewige Jugendforschung die Reise, wo es hingehen muss? Man setzt die Leute einfach gut mit Lichtgeschwindigkeit zu transportieren, dürfte noch schwierig werden. Ja?
Ich habe ja nicht viel davon, weil für mich ist ja dann, wenn ich in der Rakete war, wirklich nur ein Jahr vergangen. Mhm. Also ich bin ja nicht jünger geworden, ich bin nur ein Jahr alt. Die Erde ist älter geworden. Ja. Das heißt, ich komme dann hierher und keiner ist mehr da oder so. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Aber da ist natürlich das Paradoxon, sagt er im Endeffekt, dass für den in der Rakete hat sich ja der Zwilling auf der Erde wegbewegt. Mhm. Und eigentlich müsste der Zwilling auf der Erde jetzt jünger sein. Aber das Paradoxon ist, deswegen heißt es auch Paradoxon, deswegen, das kann man auflösen, indem natürlich plötzlich, wir haben ja gesagt, alles ist nur in Inertialsystemen. Und eine Rakete, die sich beschleunigt, ist kein Inertialsystem, weil sie nicht gleichförmig bewegt ist, sie wird beschleunigt. Also muss der Zwilling in der Rakete muss beschleunigen, abbremsen, umdrehen, beschleunigen, wieder abbremsen. Und damit ist er kein Inertialsystem mehr während dieser Beschleunigungsphasen. Und deswegen ist er in der Tat jünger. Das ist das sogenannte Zwillingsparadoxon. Vielleicht noch ein zweiter wichtiger Effekt der speziellen Relativitätstheorie ist die Längenkontraktion. Das heißt, Längen sind sehr viel kürzer, wenn ich mich schnell bewege. Das hatte ich auch vorhin schon gesagt, dieses Myon, was in der Atmosphäre erzeugt wird, erreicht die Erde. Und warum es erreicht die Erde? Weil es so schnell ist, deswegen ist die Länge ist dann nicht mehr, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer von der Erdatmosphäre auf den Erdboden, sondern für das Myon sind es nur wenige Meter. Und da gibt es halt diese Längenkontraktion. Da gibt es noch vielleicht andere Effekte, die wir auch noch besprechen können.
Aber wir würden sagen, wir machen jetzt mal die spektakulären, weil wir müssen unbedingt auf die Zeit schauen.
Ja. Ja,
also das wäre jetzt dann die spezielle Relativitätstheorie, da wären wir im Jahr 1905.
Genau, vielleicht und jetzt, da ja. Noch eine Sache ist vielleicht, das ist die relativistische Massenzunahme. Ich denke, dass wir alle, die abnehmen wollen, noch ganz, ganz eine Möglichkeit, einfach sich schnell bewegen.
Mit Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel.
Ja, dann nimmt die Masse zu. Also wer sich schnell bewegt, ist einfach schwerer. Das ist auch das, deswegen ist die Lichtgeschwindigkeit die Grenzgeschwindigkeit, weil würde man Lichtgeschwindigkeit haben, wäre die Masse unendlich. Mhm. Und eine unendlich schwere Masse kann man natürlich nicht weiter beschleunigen. Deswegen ist die Lichtgeschwindigkeit auch dahingehend die Grenzgeschwindigkeit. Also alles, was schneller ist, ist schwerer. Deswegen für Leute, die abnehmen wollen, immer nicht langsam bewegen.
Bloß nicht, dass jemand aus Versehen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.
Ja? Genau.
Muss er vorsichtig sein.
Ja.
Okay. Also das ist halt, daher kommt diese Aussage, es gibt nichts Schnelleres als die Lichtgeschwindigkeit, genau. Weil einfach dann das aufgrund der Masse nicht funktionieren würde.
Genau.
Okay, gut, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause im Jahr 1905, im wundersamen Jahr der Wissenschaft und kommen, jetzt machen wir ganz kurze musikalische Unterbrechung zur Auflockerung und dann haben wir noch gute 20 Minuten Zeit und dann machen wir weiter mit dem Professor Dr. Timo Jakob und mit der allgemeinen Relativitätstheorie vom guten Albert Einstein. Bis gleich hier bei Radio Free FM. Zurück bei Radio Free FM, eine Stunde mit dem Professor Dr. Timo Jakob mit der Relativitätstheorie vom Einstein. Im ersten Teil haben wir gelernt, auf gar keinen Fall mit Lichtgeschwindigkeit sich zu bewegen, weil sonst die Masse unendlich werden würde. Falls der ein oder andere Hörer das jetzt vorgehabt hätte, ja, bitte unbedingt bleiben lassen. Und jetzt machen wir mal weiter mit der allgemeinen Relativitätstheorie, oder?
Genau, das können wir gerne machen. Denn die allgemeine Relativitätstheorie, wie sie auch schon sagt, eigentlich kamen die Namen erst hinterher. Einstein hat dann hinterher gemerkt, das, was er bisher sich betrachtet hatte, waren natürlich Inertialsysteme. Das sind also Systeme, die gleichförmig bewegt sind, nicht beschleunigt sind. Aber wenn man das Ganze jetzt auf beschleunigte Systeme macht, dann ist das eine Art Verallgemeinerung. Und deswegen heißt dann die zweite Theorie die allgemeine Relativitätstheorie. Das hat dann wieder etliche Jahre gedauert. Das kam dann 1916. Dort, 1916, war für ihn auch wieder ein wichtiges Jahr. Neben der allgemeinen Relativitätstheorie hat er auch die sogenannte stimulierte Emission von Licht vorhergesagt, die im Endeffekt heutzutage dann zum Laser geführt hat. Ja, das heißt, dort wurde sie von ihm schon postuliert, 1916, und erst 1960, dann da war Einstein schon verstorben, konnte man darauf basierend dann Laser entwickeln. Ja, also doch schon sehr zukunftsträchtig. Und auch 1916 die allgemeine Relativitätstheorie. Das Problem, warum hat es so lange gedauert, war natürlich, dass die Verallgemeinerung jetzt plötzlich für Einstein bedeutete, er braucht eine ganz neue Mathematik. Und diese Mathematik kannte er nicht. Ja, also man hat ja normalerweise Zahlen, man hat Vektoren, man hat in der Mathematik oder Physik noch sogenannte Matrizen. Das sind dann Vektoren, die in zwei Dimensionen agieren. Das ist beispielsweise, ein Vektor wäre eine Windgeschwindigkeit. Ja, ich kann jedem Ort kann ich eine gewisse Windgeschwindigkeit, jeden Windvektor zuordnen. Und wenn dieser Vektor aber noch abhängt, in welche Richtung ich gerade gucke, dann müsste ich das als Matrix darstellen. Matrix ist, wie gesagt, so ein zweidimensionaler Vektor. Und der brauchte aber noch etwas Komplexeres. Er brauchte noch multidimensionale Vektoren oder Matrizen. Und die kennen wir oder die kannte die Mathematik damals als sogenannte Tensoren. Und diese Tensoralgebras war für ihn etwas Neues. Es gab die sogenannte Differentialgeometrie, die im Endeffekt die Mathematik der Tensoren beschreibt. Die hatte die Mathematik schon längst entwickelt gehabt, wusste aber nicht, wofür die gut ist. Und als Einstein dann seine Verallgemeinerung beging, der Relativitätstheorie, wusste er ungefähr, was er will, konnte es aber nicht aufschreiben, hatte einen Kollegen aus der Mathematik, der ihm dann sagte, ach, das ist doch wunderbar, für dein Problem eignet sich doch eigentlich direkt die Differentialgeometrie und die haben wir schon. Und dann hat Einstein sich 2 Jahre damit beschäftigt, die zu erlernen und konnte dann darauf basierend seine allgemeine Relativitätstheorie aufstellen, die im Endeffekt sagt, wenn ich jetzt ein beschleunigtes System habe, dann gilt im ganz Kleinen immer die spezielle Relativitätstheorie. Das ist die Verallgemeinerung.
Wie im ganz Kleinen?
Naja, wenn ich mich, ich habe ein beschleunigtes System, wenn ich jetzt aber einen ganz, ganz kleinen Zeitintervall oder Längenintervall mir anschaue, dann bewegt es sich fast dort gleichförmig. Das heißt, ich kann dort als Näherung oder als Grenzfall sollte immer die spezielle Relativitätstheorie rauskommen. Das kann man auch machen, wenn man die allgemeine Relativitätstheorie hat und man hat die Feldgleichungen, die Einstein aufgestellt hat. Das sind gekoppelte partielle Differentialgleichungen, die zu lösen nicht so trivial sind. Und wenn man die konstante Bewegung sich anschaut, dann kommt dort auch die spezielle Relativitätstheorie raus.
Und die gilt immer, es wurde also bis jetzt nicht bewiesen, dass der Einstein irgendwo mal was falsch gemacht hat. War der so ein Genie? Ist das alles nachher bewiesen worden in experimentellen physikalischen Versuchen?
Bei der allgemeinen Relativitätstheorie, die hatte er 1916 aufgestellt. Es gab dann natürlich ein paar Ideen, die nachzuweisen. Aber die Frage ist erstmal, worauf basiert die? Und die wichtige Annahme, wir hatten vorhin die Postulate gehabt, der speziellen. Bei der allgemeinen ist das Postulat, worauf im Endeffekt alles basiert, das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das im Endeffekt sagt, alle Körper unabhängig von ihren Eigenschaften haben im Vakuum dasselbe Fallverhalten. Übersetzt bedeutet das, dass die Masse ob ich sie beschleunige oder ob sie auf eine Gravitation wirkt, dieselbe ist. Denn es war nicht klar, dass eine gravitative Masse, das heißt, ich sitze jetzt hier und ich spüre natürlich eine Masse, weil die Erde mich anzieht. Das wäre meine gravitative Masse. Wenn ich jetzt aber im Auto Gas gebe und muss mich beschleunigen, dann wäre das eine Beschleunigung. Dass das dieselbe Masse ist in den Gleichungen, das war damals nicht bewiesen. Mhm. Und die Annahme hat Einstein dort gemacht und gibt es auch Experimente hinterher, die dann auch die Gleichheit bewiesen haben.
Zum Beispiel, was, wie kann das man das vorstellen? Das
sogenannte Eötvös-Dyk-Experiment, das heißt, man nimmt so ein Torsionspendel und während der Torsion ist natürlich, das heißt, man hat so ein Torsionspendel, das dreht sich und diese Drehung, da wirken natürlich Fliehkräfte. Die Fliehkräfte kommen aufgrund der Beschleunigung. Das wäre sozusagen die träge Masse und das andere ist halt die schwere Masse, die gravitative Masse, weil das Ganze passiert hier auf der Erde und wird von der Erde angezogen. Und je nachdem, wie man das dreht und wendet, es kommt immer dasselbe raus. Das heißt, das ist dann der Beweis gewesen, dass Masse, die träge und die schwere Masse identisch sind. Und wirklich identisch, es ist exakt dieselbe, die ich dort betrachten muss. Es ist nicht derselbe Wert, sondern es ist dieselbe physikalische Eigenschaft. Und darauf basiert im Endeffekt alles und da kommen dann die ganzen komplexen Gleichungen raus.
Was heißt alles basiert darauf? Zum Beispiel?
Die allgemeine Relativitätstheorie.
Also, okay. Das ist das Postulat, wo Sie gemeint haben.
Das ist das Postulat. Und das ist immer ganz interessant bei den Relativitätstheorien. Es gibt ein einfaches Postulat, wo man denkt, ach ja, ist ja offensichtlich. Mhm. Aber so offensichtlich ist es nicht, wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt. Und daraus, wenn man das dann mathematisch aufschreibt, folgen dann ganz interessante, sehr komplexe Gleichungen. Mhm. Ja, und die natürlich dann auch sagen, plötzlich in der allgemeinen Relativitätstheorie kommen Effekte, eine Gravitation, es geht da darum, die Gravitation, dass die Gravitation den Raum verzerrt. Beispielsweise die Sonne oder die Erde, die natürlich ein gravitativ sehr schweres Objekt darstellen, verzerren den Raum. Das heißt, Erde und Sonne ziehen sich an beispielsweise und nach Newton haben sich Massen immer angezogen. Nach Einstein ziehen sich Massen aber nicht an, sondern die Sonne verzerrt den Raum so, dass die Erde die Verzerrung des Raumes spürt und nicht die Anziehung der Sonne.
Also es ist dann eine indirekte Anziehung?
Ist eine indirekte Wechselwirkung, ja. Mhm. Das heißt, es ist es gibt immer dieses Bild von einem Trampolin. Das heißt, ich habe eine Masse und verzerre den Raum. Das ist hier dreidimensional. Wenn ich das zweidimensional darstelle, wäre das ein Trampolin. Das heißt, ich bin auf dem Trampolin und stelle mich jetzt da rein. Dann verändert es und dann gibt es natürlich wie so ein Trichter, in dem ich stehe, im Trampolin. Und wenn ich jetzt mit einer Kugel von außen, mit einer gewissen Geschwindigkeit, die in dem Trampolin sich bewegen lasse, dann kreist die auf einer gewissen Bahn um mich herum. Irgendwann fällt sie natürlich in den Trichter rein, weil es Reibungseffekte gibt. Aber genau so ist das. Der Raum, also das Trampolin, wird verzerrt und die Bewegung dieser Kugel folgt dann der Verzerrung des Trampolins und nicht, weil ich da bin.
Nochmal, wie muss man sich jetzt, wenn man beim Beispiel Erde und Sonne bleibt mit der Anziehung, wie muss man sich so eine Verzerrung vom Raum vorstellen? Ist es, zieht die da dran und es dehnt sich oder was passiert auf molekularer Ebene oder wie
ist das? Das ist ja Vakuum. Das heißt, zwischen Erde und Sonne ist ja Vakuum, da sollte eigentlich nichts sein. Und es ist ja der Raum. Es ist jetzt nicht, da sind keine Teilchen drin. Mhm. Ja, der Raum ist verzerrt. Das heißt, in der Raum ist der etwas, was natürlich dann auf Teilchen wirkt. Das heißt, wenn die Erde sich bewegt, bewegt die sich ja durch die Raumzeit und die Raumzeit ist verzerrt. Mhm. Und das sieht man beispielsweise natürlich jetzt für andere Teilchen. Welche Teilchen bewegen sich ähnlich wie auf so einem Trampolin? Das wären natürlich Teilchen, die sehr schnell sind und die wir sehen können, beispielsweise das Licht. Das heißt, es sollte eigentlich, wenn ich ein schweres Objekt habe und Licht, Teilchen, Photonen sogenannte, die fliegen an diesem Objekt vorbei und die Photonen, die wechselwirken eigentlich überhaupt nicht. Licht wechselwirkt da nicht. Aber plötzlich, Photonen haben auch eine kleine Masse, weil die ja auch eine Energie haben. Wir haben ja vorhin gelernt, Energie gleich Masse. Oder Masse mal C². Das heißt, Photonen, Lichtteilchen mit einer gewissen Energie haben eine gewisse Masse und diese Masse spürt jetzt plötzlich die Raumverzerrung und wird dann durch diese Raumverzerrung auch abgelenkt. Und das war einer der ganz großen, wichtigen Beweise auch der allgemeinen Relativitätstheorie, denn das hat Einstein vorhergesagt. Und beispielsweise kam das dann 1919, also ein paar Jahre nachdem er das vorhergesagt hatte, wurde Einstein über Nacht berühmt. weil es gab eine Sonnenfinsternis. Und das heißt, dort, man hat natürlich die Sterne, man kennt das Sternbild, so wie es normalerweise ist. Und an dem Tag war Sonnenfinsternis. Das heißt, ich kann die Sterne, die hinter der Sonne sind, aber nahe der Sonne, die normalerweise von der Helligkeit der Sonne überschattet sind, die sehe ich jetzt plötzlich. Mhm. Und das Licht von denen ist natürlich, wenn ich das auf der Erde wahrnehme, dann muss das ganz knapp an der Sonne vorbei, die Photonen, sage ich mal. Und dadurch werden die auch von ihrer Bewegungsrichtung wurden die abgelenkt. Und diese Ablenkung hat man dann plötzlich gesehen in einer Verzerrung des Sternbildes. Und zwar das Sternbild um die Sonne herum war verzerrt.
Mhm. Im Vergleich. Da konnte man wirklich diese Raumzerrung dann optisch wirklich direkt sehen.
Man konnte sehen, dass die Sterne nicht da sind, wo sie normalerweise sein sollten. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass das Licht halt umgelenkt wurde. Und ich sehe natürlich immer nur, aus welcher Richtung das Licht kommt und denke, da ist der Stern. Dass aber das Licht natürlich dann so einen kleinen Bogen gemacht hat und eigentlich die Quelle des Lichtes, der Stern, ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links war, das sieht man da normalerweise nicht. Aber ich habe gesehen, man hat dann plötzlich gesehen, dass es in der Tat diese Verzerrung gibt, die jetzt radial zur Sonne war. Und die hatte Einstein auch vorher berechnet und die passte auch quantitativ. Und so wurde Einstein über Nacht berühmt.
Die hat er auch berechnet, das heißt, er hat ja eine Einheit gegeben oder eine...
Genau, man kann ja sagen, wenn die Sterne eine gewisse Nähe oder eine gewisse Entfernung von der Sonne haben, man kann die Photonen sagen, kennt ja die Energie der Photonen und kennt dann die Ablenkung. Man kann dann sagen, das Licht soll um so und so viel Grad wird es, also Grad als Winkel, wird es von der Bewegung abweichen. Und diese Abweichung war im Endeffekt vorhergesagt, aus den Feldgleichungen berechnet und haben sich dann quantitativ bewahrheitet.
Aber er hat ja keine Experimente gemacht. Wie kommt man dann auf sowas?
Die Theorien waren ja bekannt und die wurden ja sehr kontrovers diskutiert. Und Einstein war ja 1916 schon äußerst bekannt. Er hat ja viele wichtige Arbeiten gemacht und man hat da schon hingeschaut, was er da aufgeschrieben hat. Und dann hat man natürlich sich überlegt, wie kann man das falsifizieren oder verifizieren. Und eine Möglichkeit ist natürlich über die Lichtablenkung, weil ist natürlich ein sehr schöner Beweis, dass der Raum verzerrt ist von unserer Sonne. Und diese Raumverzerrung sehe ich während der Sonnenfinsternis, weil da die Photonen, die nahe der Sonne dieser Verzerrung ausgesetzt sind und auch dann ihre Bewegungsrichtung ein klein bisschen ändern, das müsste ich dann erwarten, müsste ich dann auch sehen. Und man hat es auch hinterher, hat's erwartet und hinterher dann auch gesehen.
Mhm. Okay, machen wir noch weiter bei der Allgemeinen.
Ja, das ist jetzt eine Sache. Dann gibt es natürlich auch diese sogenannten Gravitationslinsen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Das heißt, etwas, was hinter einem Objekt ist, kann ich plötzlich sehen. Dinge, die hinter der Sonne sind, könnte ich theoretisch sehen, weil das Licht einfach um die Sonne herum abgelenkt wird. Und dann ist das wie so eine Art Linse. Es gibt zum Beispiel vom Hubble-Teleskop, das kennen vielleicht etliche von Ihnen, ein sehr hochauflösendes, gutes Teleskop, was den Sternenhimmel sehr intensiv auch in die Tiefe hinein abgebildet hat. Dort gibt es Untersuchungen oder gibt es Abbildungen, Aufnahmen von Objekten, die im Endeffekt relativ dunkel sind, sogenannte schwarze Löcher. Und die sind halt so schwer, dass sogar das Licht nicht mehr der Gravitation entkommen kann. Aber drumherum sieht man plötzlich so eine Corona, wie so einen Lichtschein. Das heißt, als wenn so diese Gravitationslinse, das schwarze Loch, bewegt sich dort. Das ist eigentlich, als wenn man eine Linse über eine Taschenlampe bewegt.
Heißt es jetzt auch, wenn wir jetzt mal keine Sonnenfinsternis haben, wir sehen jetzt dann gar nicht nur das Sonnenlicht, sondern noch anderes Licht. Nur können wir es halt nicht differenzieren, weil es so aus der Richtung kommt, oder?
Das kann schon sein, ja, dass im Endeffekt Licht auch von einer anderen Stelle kommt und irgendwo abgelenkt wurde. Aber ja, dann müsste es schon sehr weit weg sein und die Effekte sieht man eher von einem gravitativen Objekt, das in der Nähe ist. Mhm. Okay. Wie zum Beispiel, also Nähe, Sonne. Mhm. Die Sonne ist natürlich für uns relativ nah im Vergleich jetzt zum Zentrum unserer Galaxie beispielsweise. Und ja. Dann gab es noch andere Beweise, zum Beispiel die sogenannte Rotverschiebung. Das kennen wir vielleicht alle vom Krankenwagen. Wenn der Krankenwagen auf uns zubewegt, dann ist der Ton etwas höher. Und wenn er sich dann an uns vorbei bewegt hat und weg von uns, dann wird die Sirene etwas tiefer im Ton. Und das ist nichts anderes wie der sogenannte Doppler-Effekt. Ja, jeder schon mal gehört. Krankenwagen kommt und macht beispielsweise. Ich habe es versucht. Und sowas ähnliches gibt es natürlich dann jetzt plötzlich beim Licht auch, weil das hat ja auch eine Masse, es hat eine gewisse Energie und wird von mir jetzt irgendwie wechselwirkt mit mir. Und diese Verschiebung, diese Veränderung der Frequenz in den Lichtwellen, die kann man auch nachweisen. Folgt im Endeffekt schon aus der speziellen Relativitätstheorie. Es gibt noch weitere Korrekturen aus der allgemeinen und die kann man natürlich sehen, dass plötzlich das Licht, was von Objekten im Universum, irgendwelchen Sternen, die sich von uns wegbewegen, die haben natürlich dann das Licht von denen, wenn es sich sehr stark von uns wegbewegt, verändert natürlich seine Frequenz. Oder wenn es sich auf uns zubewegt, verändert es auch seine Frequenz. Ja, obwohl eigentlich die Wellenlänge dieselbe sein müsste.
Und wieso nennt man das dann Rotverschiebung?
Genau, das ist das.
Aber woher kommt es, Rotverschiebung?
Na, Rot ist im Endeffekt die Frequenz. Das heißt, es gibt ja im Endeffekt rotes Licht,
hat okay, eine andere also Frequenz von der Licht, als blaues. Von der Lichtfarbfrequenz ja jetzt.
Genau,
okay.
Licht ist ja immer eine elektromagnetische Welle und wenn die Wellenlänge, einfach nur die Wellenlänge sich ändert, dann kann man vom Roten in das Blaue, das wäre jetzt im optischen Bereich oder von UV bis ins Infrarot und so weiter, kann man in unterschiedliche Wellenlängenbereiche fahren, was aber im Endeffekt immer eine elektromagnetische Welle ist. Mhm. Ja, die hat nur, man unterscheidet unterschiedliche Frequenzbereiche. Und diese Frequenz kann sich halt ändern, je nachdem, wie schnell und in welche Richtung sich ein Objekt bewegt. Im Vergleich zu uns, also relativ zu uns. Und dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Beweis sind die sogenannten Gravitationswellen. Beispielsweise, da reicht jetzt ein Objekt nicht mehr aus, sondern wenn man jetzt so ein Doppelsternsystem hat, das heißt, man hat irgendwie zwei Sterne, die umeinander kreisen und das tun sie relativ schnell. Und wenn sie das schnell tun, dann verändern sie natürlich permanent die Raumkrümmung um die Sterne wird natürlich permanent verändert, weil die Sterne sich ja bewegen. Und wenn sie das sehr schnell tun, dann folgt im Endeffekt aus der allgemeinen Relativitätstheorie, dass dort auch eine gewisse, diese Schwingung der Raumzeit oder des Raumes, diese Schwingung, die sollte im Endeffekt auch abgestrahlt werden können. Mhm. Und wenn natürlich diese Raumschwingung ist wie so eine Welle, die dann auf dem, beispielsweise, wir haben wieder das Trampolin-Beispiel. Ich hau halt irgendwie auf einer Stelle mal drauf und sehe dann die Wellen des Trampolins oder auf der Wasseroberfläche, irgendwas springt rein und ich sehe die Wellen auf der Wasseroberfläche, die bewegen sich dann halt weg. Und sowas wurde auch für Wellen in der Raumzeit, folgt im Endeffekt aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Und diese Gravitationswellen wurden vorhergesagt und wurden jetzt vor ein paar Jahren auch experimentell nachgewiesen.
Das heißt, erst vor ein paar Jahren wurden Teile von der allgemeinen Relativitätstheorie von 1916 jetzt bewiesen?
Einige Teile. Es gibt noch Teile, die vielleicht in der Genauigkeit noch ja, weiter zu untersuchen sind. Aber es sind immer mehr Aspekte, Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie, die natürlich immer diffizilere Experimente erfordern, aber bisher immer bestätigen, was da vorher gesagt wurde.
Also auch 100 Jahre später mit dem entsprechenden Fortschreiten der Wissenschaft, muss man sagen, der gute Albert Einstein war wohl ein Genie und hat es alles genau so richtig vorhergesagt.
Ja, aber es muss man natürlich sagen, es ist natürlich nur eine Theorie. Wir beschreiben hier sehr schwere Objekte. Die Gravitation ist natürlich Dinge, die eine Masse haben und sehr, sehr, sehr schwer sind. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Relativitätstheorie hat auch ihre Grenzen. Denn wenn ich beispielsweise jetzt ins ganz, ganz, ganz Kleine gehe, in die Atome reingucke, dann ist plötzlich die Relativitätstheorie nicht mehr ausreichend. Dann brauche ich eine andere Theorie und das ist die Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie sind zwei Unterschiede. Das eine für die ganz kleinen, das andere für die ganz großen Objekte. Die zu verheiraten ist noch nicht geglückt.
Aber da arbeiten wir ja in Ulm dran, weil da sind wir ja in puncto Quantenphysik bestens aufgestellt jetzt. Ne? Wenn man mal den Sprung wieder zu Ulm, können wir jetzt wieder, weil wir haben jetzt noch 2 Minuten Sendezeit, können wir wieder den Sprung zurückkriegen. Ja, was Albert Einstein im ganz Großen gemacht hat, macht die Quantenphysik im ganz Kleinen. Der Kollege, der Herr Schleich, war ja auch schon bei uns gewesen. Ja? Kann man dann sagen, das ist sozusagen das Pendant dazu, so plus minus.
Das kann man so sagen, ja. Mhm. Obwohl okay. Man auch sagen muss, vielleicht ganz kurz noch, der Einstein war natürlich immer jemand, der gesagt hat, ach, die Quantenmechanik, das liegt mir nicht. Man kennt ja dieses, der Alte würfelt nicht oder der Herrgott würfelt nicht, weil in der Quantenmechanik gibt es immer so eine Unwahrscheinlichkeit auch mit drin. Obwohl er, Einstein, als jemand, der die Quantenmechanik nicht gemocht hat, die meisten und größten Beiträge zur Quantenmechanik hatte.
Gut.
Ja, die Lichtquantenhypothese, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Er hat sie nicht für die Relativität zurückbekommen, ist ja auch ein Effekt der Quantenmechanik.
Da können wir dann vielleicht dann nochmal auf die Quantenmechanik eingehen. Genau. In einer weiteren Sendung. Jetzt haben wir in einer Stunde die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie abgehandelt. Ich hoffe, der ein oder andere tut sich noch ein bisschen mehr dafür interessieren. Ist natürlich zugegebenermaßen ein komplexes Thema und auch nur im Medium Radio, nur wenn man das hier ist, akustisch hat, natürlich auch ein bisschen schwieriger. Gibt es aber bei Ihnen wahrscheinlich als Vorlesung mal ein bisschen umfangreicher und noch mit visueller Unterstützung.
Genau, das gibt es ja. Gibt es auch Gleichungen dazu.
Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, bei dem Professor Dr. Timo Jakob, der nicht in seinem Spezialgebiet heute hier gewesen ist, sondern uns in der letzten Stunde die Relativitätstheorie von unserem guten Albert Einstein erklärt hat. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier geworden sind. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und viel Spaß beim weiteren Programm mit Radio Free FM. Ciao.